nichts? Oder glauben? Oder vielleicht sogar möglichst bescheiden leben, damit ja nicht irgendetwas dazwischen kommt? Geld regiert die Welt und mit dem Geld ich die Welt. Könnte man ja meinen. Was kann man nicht alles mit Geld anfangen? Und was hört mit Geld vielleicht tatsächlich auch auf? Über diese Frage werden wir uns heute Morgen Gedanken machen, wenn ich einen Bibeltext lese aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 18, wo eine Begegnung zwischen Jesus und, wir nennen ihn mal, einen Beamten vorkommt. Ich habe uns diesen Bibeltext mitgebracht. Ich lese ihn nach der Basisbibelübersetzung und wir können hier an der Wand mitlesen. Einer der führenden Männer des jüdischen Rats fragte Jesus: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem, Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte: Das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war sehr reich. Als Jesus den Mann so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da fragten die Leute, die das hörten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortete: Was für Menschen unmöglich ist, das ist möglich für Gott. Diese Geschichte ist eingebettet, wenn wir so in das Lukas-Evangelium und in dieses Kapitel hineinschauen, in eine Reihe an Geschichten, Beispielgeschichten und Gleichnisse, die davon berichten oder die Frage eben behandeln, wie man in das Reich Gottes kommt. Und eines wissen wir aus dieser Geschichte, so sagt es Jesus: Wer reich ist, kommt da nicht hinein. Punkt. Ist das so? Wenn wir uns hier diesen Menschen ein bisschen näher anschauen, der diese Frage an Jesus stellt, die ganz am Anfang hier in dem Bibeltext kommt: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Was muss ich tun? Nicht, wie muss ich sein, was muss ich besitzen oder eben auch nicht, sondern was muss ich tun, fragt dieser Mann. Es ist ein Oberster, einer der führenden Männer im jüdischen Rat. Hier ist nicht so ganz eindeutig, ob das jetzt religiös oder politisch gemeint war. Das wird hier nicht ganz so deutlich und definiert. Aber wir können mal festhalten: ein Mensch, ein Mann mit Macht und Einfluss. Und meistens ist es auch so, dass wer Macht und Einfluss hat, da geht meistens auch Reichtum einher. Und jetzt könnte man an dieser Stelle die erste Frage stellen: Was reicht eigentlich aus? Was muss ich tun? Was ist ausreichend zu tun? Kann ich etwas tun? Bin ich gut oder wer ist gut? Er sagt: Ja, guter Lehrer, erzähle mir das. Und Jesus antwortet: Na, Moment mal, ne? Also nicht ich bin gut, nicht du bist gut, sondern es gibt nur einen und das ist Gott allein. Übrigens, das Wort Gott im Mitteldeutschen sozusagen, von früher, wo das eigentlich herkommt, kommt von dem Wort gut. Gott ist gut. Woran orientiert sich oder lässt sich dieses Gut eigentlich messen? Letztendlich müsste es ja dann an Gott gemessen werden. Ja, und Gott hat uns ja auch vieles mit auf den Weg gegeben, hat uns vieles gesagt, woran wir das messen können, was gut ist. Beispielsweise an den Geboten, die er uns gegeben hat. Und Jesus erinnert diesen reichen Menschen daran und sagt: Da sind Gebote und jetzt können wir die 10 Gebote aus 2. Mose 20 mal aufteilen. Die ersten Gebote, da geht es um die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Liebe Gott und niemand anders sonst und ehre ihn und so weiter. Und dann folgen einige Gebote, die das Miteinander unter den Menschen regeln sollen. Und so ist es auch an dieser Stelle, dass Jesus ihn erinnert, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. Interessant ist, dass das übrigens eine andere Reihenfolge ist, die bei den 10 Geboten ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine sinnvolle Folge ist, Ehe, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, ob das irgendeinen Zusammenhang hat, lassen wir mal stehen. Dann sagt Jesus, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst deine Eltern ehren und dich um sie kümmern. Und dann sagt der junge Mann, es ist ja schön, das habe ich alles seit meiner Jugend an, habe ich das gehalten. Ist ja löblich, wenn einer von Jugend an das so tut. Ich frage mich, wer von uns das tut. Gut, ich darf vielleicht nicht von mir auf andere schließen. Die Bibel warnt auch vor Jugendsünden und sagt immer wieder auch neu, dass wir angewiesen sind auf Vergebung, weil wir es gar nicht schaffen werden, alle Gebote immer so zu halten. Das ist auch die Frage an dieser Stelle, ob die Aussage, die der reiche Mensch hier tut, gerade, wir wollen ihm ja nichts unterstellen, wir wissen es ja auch nicht, ne? Wir müssen ihm schon das Gute unterstellen. Aber wir können noch fragen, ist das wirklich so, dass er alles gehalten hat? Vielleicht war er nicht verheiratet, hat noch niemanden umgebracht, hat vielleicht auch noch nie gestohlen. Mag ja sein. Eltern zu ehren, falsche Aussagen zu treffen. Dieser Mann hat also all diese Dinge gehalten. Und trotzdem, obwohl er sich dessen bewusst ist, dass er ja vielleicht, wenn wir uns daran messen jetzt, also Gott ist gut und die Gebote, die er uns gegeben hat, die sind auch gut und daran kann ich mich orientieren, was gut ist. Ich habe das alles gehalten, sagt der Mann. Also ergo bin ich gut. Und trotzdem merkt er, etwas ist doch nicht gut, weil sonst würde ich ja nicht die Frage im Raum stehen, was muss ich tun, damit ich ins Reich Gottes komme? Irgendetwas spürt dieser reiche Mensch, stimmt nicht. Aber wenn es die Gebote nicht sind, was ist es dann? Was fehlt diesem Mann oder was macht seinen Reichtum aus? Warum beschäftigt ihn diese Frage, wie komme ich denn ins Reich Gottes, was muss ich dann noch tun? Warum ist es nicht selbstverständlich, das ewige Leben einfach so zu haben? Er spürt, dass ihn eben etwas zurückhält. Und deswegen müssen wir nicht nur fragen, was reicht aus an Reichtum, sondern eben auch die Aussage, die Jesus macht, eines fehlt dir noch. Eines fehlt noch. Jetzt ist der Mann schon so reich und es fehlt ihm immer noch was. Könnte man ja mal. Jetzt ist er so reich, der könnte sich wahrscheinlich alles kaufen. Aber eines fehlt ihm immer noch. Und es fehlt ihm ja auch die Gewissheit letztendlich, dass er ins Reich Gottes kommt. Könnten wir fast sagen, es fehlen eigentlich zwei Dinge. Aber Jesus sagt, eines fehlt dir noch. Und zwar, verkaufe alles, was du hast. Und verteile den Reichtum an den Armen. Ich bin ja froh, dass da nicht steht, unter den Armen. Es erinnert mich so, ne, Hauke, du hast vorhin erzählt, dass die Pfarrer ja immer so einen Talar tragen. Der ist immer so ein weiter Rock. Ihr habt mich noch nie in einem Talar gesehen, ihr werdet das auch nie wahrscheinlich. Ich besitze auch keinen. Aber es erinnert mich an eine Geschichte, die man sich erzählt, dass da ein Pfarrer eben in den Niederlanden etwas Kaffee eingekauft hat und kommt dann eben an die Grenze. Damals gab es die EU noch nicht und freie Grenzen und so weiter. Und er überlegt sich, naja, es ist jetzt schon ein bisschen viel Kaffee, was ich hier habe und wahrscheinlich bin ich über die freie Grenze. Schmuggeln will ich nicht, lügen darf ich schon gar nicht, denken an die 10 Gebote, die wir gerade gehört haben, so klemmt er sich den Kaffee unter die Arme, denn naja, unter seinem Talar sieht man das ja nicht. Und an der Grenze wird er gefragt, na, Hochwürden, haben Sie in Holland was eingekauft? Ja, 2 Pfund Kaffee, aber die habe ich unter den Armen verteilt. mal die Frage, wie man Armen definiert. Verkaufe alles und gib es an die Armen. Soll der reiche Mann selbst in Armut leben, könnte man hier vielleicht zuallererst fragen. Es ist ja auch irgendwie paradox, ne? Eines fehlt, nicht im Prinzip, eines hast du zu viel. Jesus könnte auch sagen, weißt du was, dir fehlt nichts, aber du hast was zu viel, deswegen gib das mal ab. Sondern Jesus sagt, eines fehlt dir. Eines fehlt, damit du in das ewige Leben kommen kannst. Verkaufe alles. Gib alles den Armen, verteile es. Ob der Mann vielleicht gedacht hat, naja, dann ist es ja doch ein bisschen so wie freikaufen, ne? Wenn ich das jetzt mein Geld hergebe und das an die anderen verteile, dafür bekomme ich ja was. Das ist ja der Tauschhandel, das ist ja kaufen, das ist ja handeln, oder? Aber das ist damit nicht gemeint, was Jesus sagt. Sondern er sagt auch, es fehlt dir etwas. Und damit ist nicht gemeint, diese Erfahrung, arm zu sein. Damit ist auch nicht gemeint, die Erfahrung zu machen, ich könnte mir das ewige Leben erkaufen. Sondern es ist hier etwas ganz anderes, was Jesus meint, aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis, was dem Mann fehlt. Und das ist das Vertrauen in Gott. Da ist zu viel Vertrauen in Reichtum, in Wohlstand, in Geld. Gib das ab, lass los von alledem, setz nicht falsche Prioritäten und auf falsche Sicherheiten. Und um das ein bisschen deutlicher zu machen, hat Jesus ein Beispiel erzählt. Er erzählt von einem Kamel. Eine Geschichte oder ein Beispiel, was sehr verbreitet bekannt ist. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Wenn wir uns so ein Nadelöhr mal vorstellen, also es ist ja schon manchmal schwierig, überhaupt den Faden dadurch zu kriegen, by the way. Ne? Ein Kamel, ja, ist doch logisch, das funktioniert ja nicht. Und ein beladenes Kamel schon gar nicht, wenn wir jetzt daran denken, dass der Reiche vielleicht ein Kamel darstellen soll oder verglichen wird mit einem Kamel, und wenn der noch reich ist, dann ist er voll beladen mit Gütern, mit Dingen, die ihm gehören, die zu ihm gehören, die er sich festklammert, die vielleicht auch Proviant sind auf seinem Weg, auf dem er unterwegs ist, Handel zu treiben, um auch noch reicher zu werden. Und dann gibt es eine Geschichte, eine Idee, dass man früher davon ausging, dass Jerusalem ja eine Stadtmauer hatte und es gab verschiedene Tore und es gab ein kleines Schlupfloch, man nannte das das Nadelöhr, ein winzig kleines Tor in der Stadtmauer, wo man nur hindurchgehen konnte, wenn man sich klein machte. Und ein Kamel wäre da schon gar nicht beladen hindurchgekommen, sondern ein Kamel kniend auch nur ohne irgendwelches Gepäck. Ich habe euch mal dieses angebliche Nadelöhr mitgebracht. Das macht ja Sinn. Dieses Bild macht mir Sinn, zu sagen, lass los an Ballast, was du mit dir herumschleppst. Wer schon einmal umgezogen ist, und ich bin das schon mehrfach in meinem Leben, der weiß, dass da sich viel anhäufen kann. Der weiß auch, dass wenn er packt, und eine Kiste packt, dass da mindestens eine Kiste ist, wo man nicht weiß, wo das in welche Kiste eigentlich gehört. Und dann tut man die Dinge, die man nicht weiß, wo sie hingehören, in diese Kiste. Und dann wird diese Kiste mit umgezogen. Und weil man weiß, das sind alles die Sachen drin, die man nicht weiß, wo sie hingehören, tut man diese Kiste erstmal an einen Ort, wo man nicht weiß, wo sie hin soll. Und da liegt dann diese Kiste. Nach 2 Jahren stolpert man über diese Kiste und denkt, oh, da habe ich ja noch nicht ausgepackt. Guckt in diese Kiste und macht sie schnell wieder zu. Und denkt, das sind alles Sachen, da weiß ich nicht, wohin damit. Mir hat mal einer geraten, Wenn du eine Kiste hast, die 2 Jahre alt ist und hast nie reingeguckt, nimm die Kiste, wie sie ist und schmeiß sie weg. Denn nichts, was da drin ist, brauchst du. Und wenn du irgendwann das mal vermisst, brauchst du es trotzdem nicht. Da mag was Wahres dran sein. Es ist eben, wir schleppen viel mit uns rum. Als wir damals von Namibia zurück nach Deutschland gezogen sind, da hatten wir einen Container zur Verfügung und einen Container. Und was in den Container nicht hineinpasst, das kann halt eben nicht mit. Im Flugzeug kann man das auch nicht mitnehmen. Und per Brieftaube kann man es auch nicht verschicken. Man könnte es per DHL mit irgendeiner Spedition verschicken, aber ob man das Geld investieren will und ob das das wert ist, was in einer Kiste, die man dann verschickt, überhaupt das wert ist. Also man muss sich überlegen, was passt in meinen Container rein und alles andere bleibt da. So mussten wir aussortieren, so mussten wir uns trennen von Dingen. Und manchmal ist das ganz schön heilsam, wenn man sich von Dingen trennt. Und trotzdem, dann wartet man wochenlang auf diesen Container, wann er endlich dann ankommt, wo man seine Sachen aus... Ach, das habe ich auch? Oh, hatte ich ganz vergessen. Brauche ich das? Natürlich brauche ich das. Wofür? Ich weiß nicht. So ist das mit Reichtum. Und wenn wir so die Politiker der letzten Wochen gehört haben, dann war oft auch zu hören, wir wollen durch wirtschaftliche Veränderungen unseren Wohlstand erhalten. Ich frage mich manchmal, ja, das klingt gut in unseren Ohren, das beruhigt auch so ein bisschen und das ist eine tolle Sicherheit, die wir haben. Aber brauchen wir das wirklich? Was müssen wir loslassen, um durch solch ein Nadelöhr zu passen? Welchen Ballast schleppen reiche Menschen mit sich herum? Und reich ist ja jetzt, natürlich sind wir nicht reich. Denn, schauen wir uns Elon Musk an, also ich kann mir keine Rakete leisten, die bis zum Mars irgendwann mal fliegt. Ist immer die Frage, mit wem man sich vergleicht. Wenn ich mich so mit manchen Menschen in Namibia vergleiche, würde ich sagen, doch, ich bin schon relativ reich. Es ist immer die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Reichtum? Und genau um diese Frage, glaube ich, geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus uns sagen möchte, auf was vertraust du, auf deinen Ballast, den du mit dir herumschleppst? Oder vertraust du auf Gott? Was passt wirklich hindurch? Was können wir überhaupt auch mitnehmen? Die Geschichte hat in der letzten Zeit wohl erwiesen, man sagt, dass es dieses Tor in der Stadtmauer in Jerusalem nicht gegeben hat. Und trotzdem mag ich dieses Bild. Trotzdem finde ich das irgendwie toll. Kamelos, Kamel. Es gibt aber auch eine andere Version, eine andere Theorie, dass man sagt, oh, Jesus hat vielleicht gar nicht Kamelos gemeint, sondern Kamilos. Nicht Kamelos, sondern Kamilos. Klingt ja auch ziemlich ähnlich. Und Kamilos ist, wenn man das aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt, ein Schiffstau, ein dickes Seil sozusagen. Und Kamilos durch ein Nadelöhr zu fädeln, geht auch nicht. Auch schwierig. Fast. Naja, nicht fast. Es ist so möglich. Wissen wir doch. Brauchen wir gar nicht testen. So schlau sind wir, dass das nicht funktioniert. Dick und unbiegsam. Ja, Reiche sind manchmal auch etwas, ne? Und unbiegsam. Egal, welchen Vergleich man ziehen will, was Jesus eigentlich sagen möchte. Das Ergebnis bleibt irgendwie das Gleiche. Dem Reichen ist es nicht möglich, in das ewige Leben zu kommen, wenn wir das wortwörtlich so nehmen, oder? Warum? Und irgendwie drückt uns das und irgendwie bringt uns das irgendwie ein bisschen in Unsicherheit. Und wir fragen uns, diese Begegnung mit Jesus, die dieser Beamte hatte, der reich war, boah, wollen wir solch eine Begegnung mit Jesus, dass er uns so etwas direkt auf den Kopf zusagt, du bist vielleicht reich und, naja, ist die Frage, kommst du ins Reich Gottes oder nicht? Wir könnten ja auch anders argumentieren und sagen, ja, Jesus, pass mal auf, der Abraham, der war stinkreich, dem hast du doch mit Reichtum gesegnet. Oder denken wir an König David, was der alles so zur Verfügung hatte, der schwelgte auch in Reichtum. Und von den beiden, also von Abraham lesen wir sogar, er ist der Vater des Glaubens. Und von David, unser Vorbild, so viele Psalmen geschrieben und so viel Tiefgang, also, excuse me, ne? Und wenn wir überhaupt, wir könnten noch viele andere aufzählen, Hiob, der war ja auch ziemlich reich, der hat auch vieles verloren. Aber was ist mit diesen Menschen ganz besonders gewesen? Gott hat ihr Herz angeschaut. Hiob hat nicht an seinem Reichtum festgehalten, sondern er war bereit, diesen loszulassen. Aber eines war er nicht bereit, das Vertrauen in Gott loszulassen, seinen Gott zu kündigen. Auch ein Abraham hat nicht davon sich abhalten lassen, durch seinen Reichtum den Verheißungen Gottes zu glauben, dass aus seinem Samen einmal ein großes Volk werden wird. Er hat an Gott festgehalten und David, obwohl er selbst gescheitert ist, auch an den Geboten, die wir gerade gehört haben, Ehebruch beispielsweise, Mord, er hat an Gott festgehalten. Er hat sich von seinem Reichtum nicht an Sicherheiten ablenken lassen, sondern hat sein Vertrauen und seinen Glauben auf Gott gesetzt. Denn Gott sieht das Herz an. Es ist eine Vertrauensfrage, wenn es um Reichtum geht. Und wir sind ganz schnell in der Gefahr, wenn wir reich sind, dass wir uns ganz entspannt zurücklehnen und sagen, es ist ja alles gut. Und wir das Wesentliche vergessen. Ein reicher Mensch von sich aus kann nicht ins Reich Gottes kommen, wenn er sich bequem zurücklegt und sagt, ich halte ja sowieso alle Gebote und hier unterstütze ich noch den und wen und da gebe ich ja auch ein bisschen was ab, aber eigentlich geht es mir ja gut. Ich kann mir das Seelenheil mit Geld nicht erkaufen. Und in dieser Begegnung mit Jesus wird eben deutlich, dass der Reichtum zwischen Mensch und Gott stehen kann. Warum sage ich das? Weil Jesus ihm sagt, verkaufe alles und verteile alles an die Armen. Und dieser Mann ist traurig weggegangen. Daraus schließe ich, dass er dazu nicht bereit war, zumindest nicht in diesem Moment. Vielleicht hat ihn ja noch irgendwann so die Kurve gekriegt. Wissen wir nicht, steht auch in diesem Bibeltext nicht. Aber entscheidend ist, dieser Mann ging traurig weg. Er wollte diese Aufforderung nicht folgen. Woran hängen wir unser Herz? Ist es an dem, was wir haben und was wir möglichst jetzt auch festhalten wollen in einer krampfhaften Art und Weise, weil wir Angst haben, dann verlieren wir etwas Wesentliches. Das Wesentliche kommt erst noch und das ist der Einzug ins Reich Gottes. Das ist das ewige Leben, wenn dieses Leben auf dieser Erde ein Ende hat. Wer sich von seinem Reichtum lösen kann, wird und ist dadurch nicht arm. Denn Gott wird ihn versorgen. Wenn wir bereit sind, abzugeben, loszulassen, dann können wir auch solches erleben wie Abraham. Wenn das Verhältnis nämlich zwischen mir und Gott stimmt, dieses Vertrauens- und Glaubensverhältnis, dass da nicht der Reichtum dazwischen steht, kann ich auch reich sein, weil Gott mich reich beschenkt hat. Weil Gott mich vielleicht reich gesegnet hat. Vielleicht hat Gott ja auch bewusst etwas gegeben, um es abzugeben. Manchmal spüren wir auch sowas in uns, so auf dem Herzen, dass wir merken, ich glaube, das sollte ich doch hier oder da hingeben. Und wie groß ist unsere Bereitschaft und unser Vertrauen, dass dadurch nicht eine Lücke entsteht, sondern dass Gott uns weiterhin gut versorgt. Es geht um diese Vertrauensfrage auf Reichtum und Wohlstand. Oder auf Gottes Versorgung. Und Gottes Versorgung insoweit, dass wir noch viel weiter denken als nur auf dieses irdische Leben, sondern in das ewige Leben eine viel weitere Perspektive haben. Ich habe mich gefragt, was bedeutet diese Begegnung zwischen Jesus und diesem reichen Menschen, diesem Beamten? Welche Bedeutung könnte die für uns haben? Niemand von uns kann aus sich selbst heraus das ewige Leben erlangen. Wir können uns das nicht erkaufen. Wir können uns das nicht irgendwo mit einer Sicherheit erschleichen. Und darum, weil es jedem Menschen unmöglich ist, ist doch diese Frage berechtigt, die die Leute drumherum gestellt haben, ja, aber wer kann denn dann ins Reich Gottes eingehen? Wer hat denn dann die Chance überhaupt auf das ewige Leben? Und Jesus sagt, das, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott macht das möglich. Nicht mein Reichtum, nicht mein Wohlstand, nicht mein Geld, nicht meine eigenen Sicherheiten, sondern Gott macht es möglich. Gott ist derjenige, der uns das ewige Leben schenkt. Und wer ihm glaubt und ihm vertraut, der setzt auf die richtigen Sicherheiten, auf diese Heilsgewissheit, und die ich jedem von uns von Herzen wünsche. Diese Vertrauensfrage ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder neu fragen, glaube ich, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und mich gerettet hat? Das, was ich mir mit meinem Geld nicht erkaufen kann. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das haben wir in der ersten Begegnung, die wir angeschaut haben, in dieser Predigtreihe gehört, als es um Nikodemus ging, um diesen Theologen, der Jesus an diesem Lagerfeuer, in dieser Lagerfeuerstimmung, so nenne ich das immer, steht nichts vom Lagerfeuer, da hat er nur jetzt egal. Aber in dieser ruhigen Zeit, ohne Ablenkung, dass Jesus ihm sagt, weißt du was, Nikodemus, auch du bist geliebt. So wie jeder, der hier heute sitzt, sagt uns Jesus das auch. Glaube und vertraue, dann wird Gott das möglich machen, dass du das ewige Leben hast. Amen. Ich lade ein, mit mir zu beten. Ja, Herr Jesus, auch uns geht es gut, uns geht es sehr gut. Vor allen Dingen, wenn wir an Menschen denken, die außerhalb unseres Dunstkreises auch sich befinden, an anderen Enden der Erde, Menschen, die in großer Not, in finanzieller Not leben müssen. Herr Jesus, manchmal vergessen wir auch, wie gut es uns geht und wie viele Sicherheiten, wie viele soziale Netze uns auffangen in unserem Staat. Und wir danken dir dafür, dass wir in solch einem Vorrecht leben dürfen. Vergib uns, wo wir uns auf falsche Sicherheiten ausruhen und entspannt zurücklehnen und denken und meinen, es ist ja alles gut. Ja, Herr Jesus, und es ist erschütternd und es weckt uns auf zu hören, verkaufe alles und gib's den Armen. Jesus, wir wollen verstehen, dass du uns rufst, dir zu glauben und dir zu vertrauen, unser Leben auf dich zu setzen. Und nicht auf das, was scheinbar Halt in unserem Leben gibt. Und so bitte ich dich, dass wir erleben und erfahren dürfen, wie du es möglich machst und dass du uns die Gewissheit in unserem Herzen durch deinen Heiligen Geist schenkst, dass du uns rettest und uns das ewige Leben schenkst.